Morgen. Schön bei euch zu sein. Ich greife das mal auf vom Jens. Sag mal zu deiner Nachbarin, zu deinem Nachbarn, du bist schön. Also nicht zu verwechseln, unser alter Pastor, der Werner Geiger Senior, der war ja immer begeistert von dem Original Kronacher Ausspruch, du bist mich a Schöne. Was ihr das kennt, der hat gesagt, das ist die höchste Form der deutschen Grammatik, du bist mich a Schöne. Also du bist schön, wirklich, lauter schöne Menschen. Und das ist mir eine Freude, unter euch zu dienen. Ich lese uns heute zum Einstieg mal zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium. Erster aus Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Und der zweite Vers ist Lukas 22. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Also leichte Preisfrage, um wen geht's und um was geht's? Um wen geht's? Jesus. Und um was geht's? Ne? Gewohnheit. Nach seiner Gewohnheit. Ich glaube, das hat uns was zu sagen. Also Jesus hat uns ja immer was zu sagen. Aber wenn es um unsere Gewohnheiten geht, hat uns das auch was zu sagen. Und noch besser ist, wenn wir Jesu Gewohnheiten mal kennenlernen. Weil ich glaube, da können wir nämlich ganz, ganz viel davon lernen. Wenn wir an diesen Begriff Gewohnheit denken, dann muss man eigentlich auch dazu sagen, wird wahrscheinlich nichts intensiver kritisiert und diskutiert in unserem Leben als unsere Gewohnheiten. Geht schon los, bobel nicht in der Nase, oder? Setz dich gerade hin. In der Schule hat der Lehrer immer gesagt, setz dich richtig hin. Er hat uns aber nie gesagt, was richtig bedeutet. Meistens hast du dann noch eine zwischen die Ohren gekriegt und dann musstest du halt ausprobieren. Räum dein Zimmer auf. Antwort, Mama, du nervst. Gib schön artig die Hand. Quassel nicht dazwischen. Mach Platz für ältere Menschen. Drängel dich nicht vor. Also ich glaube, das könnte man jetzt, wer weiß, wie weit, das könntet ihr auch ergänzen, was unsere Gewohnheiten betrifft oder wie wir sie beurteilen. Aber was sagt uns Gott oder was sagt uns das Wort Gottes? Ich habe mal vier Punkte zusammengesetzt und mein erster Punkt heißt, eine gute Gewohnheit ist, schwimme gegen den Strom. Schwimme gegen den Strom. Römer 12, Vers 2 heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ich übersetze es mal modern. Übernehmt nicht die Gewohnheiten dieser Welt. Ich glaube, es ist zulässig, ne? Dass man es so übersetzt. Übernehmt nicht die Gewohnheiten dieser Welt. Wenn ich jetzt in die Christenheit hineingucke, dann muss ich sagen, da haben wir schon irgendwie ein wenig ein Defizit. Weil eigentlich ist es ja so, die Christen sollten ja die Akzente setzen. Eigentlich sollte sich die Welt an den Christen orientieren. Ich glaube, das stimmt mit mir überein. Aber den Eindruck, den ich gewinne, ist eigentlich, wir laufen als Christen in der Regel immer dem hinterher, was die Welt uns vorgibt. Wir kopieren das oft. Gerade in der jetzigen Zeit, also mir fehlt zum Beispiel die Christen als Friedensstifter. Ich vermute, dass es viele Christen gibt, die Rüstungsaktien kaufen. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Kaum hat der Ukraine-Krieg angefangen, hat mich der Bankberater angerufen, ich sollte doch von Diehl und von, wie heißt das, Rheinmetall, soll ich doch Aktien kaufen. Menschlich gesehen hätte ich es machen sollen, weil Rheinmetall-Aktie ist mittlerweile das 18-fache wert. Aber Leute, ich habe andere Gewohnheiten. Glaubst du wirklich, ich würde in etwas investieren, wo Menschen getötet werden? Freue mich, weil mein Bankkonto zunimmt und gleichzeitig sterben da Menschen? Also das müssten wir schon mal hinterfragen, unsere Gewohnheiten. Was haben wir durch Corona verändert? Was haben sich Gemeinden durch Corona verändert, Geschwister? Wie viele sind weggeblieben? Wie viele sind zu Verschwörungstheorie-Dingen geworden? Also das ist, du brauchst bloß mal ins Internet zu gucken, das ist ja unglaublich. Wie viele Leute jetzt alle möglichen Verschwörungstheorien hinterhergehen. Ich glaube, wir sollten unsere Gewohnheiten hinterfragen. Gibt es das schöne Beispiel, die Köchin, die, wenn sie ihren Braten in den Bräter getan hat, immer vorne ein Stück abgeschnitten hat und hinten ein Stück abgeschnitten hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Und eines Tages sagt die Tochter, Mama, warum machst denn du das? Warum schneidest du, wenn du den Braten in den Bräter tust, immer vorne ein Stück ab und hinten ein Stück? Da sagt die Mama, eigentlich weiß ich es auch nicht. Dann haben sie die Oma gefragt. Die Oma, warte mal, da war was, ach ja, meine Mama, also die Uroma. Wir hatten einen Bräter, der war ziemlich klein. Und da mussten wir vom Braten immer das erste und das letzte Stück abschneiden, damit der Braten in den Bräter gepasst hat. Ist logisch, ne? Unlogisch ist, dass, wie dann die Bräter größer geworden sind, man trotzdem das letzte und das erste Stück abgeschnitten hat. Also ich finde die witzig, die Geschichte, aber die zeigt mir irgendwie, so sind wir oft unterwegs. Wir haben Gewohnheiten übernommen und wenn uns einer fragt, dann sagen wir, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Also vielleicht gehst du mal so in dich, hinterfrag mal das eine oder andere, warum machst du das? Und das, Geschwister, so eine Art Qualitätskontrolle, die fehlt mir zum Beispiel in unserem öffentlichen Denken. Eins unserer Hauptthemen ist ja Lebensplanung, Familienplanung, Partnerschaftsmodelle. So, jetzt sind wir natürlich beim Thema gelandet. Ich sage mal ganz vorsichtig, wenn ich diese Geschichte zu Ende denke, dann gibt es ja eine ganze Menge Lebenspartnerschaften, da können ja keine Kinder entstehen. Wir haben ja sowieso schon viel zu wenig Kinder in Deutschland. Wenn das so weitergeht, sterben wir aus. Dann könnte doch vielleicht mal überlegt werden, ob diese Lebenspartnerschaft richtig ist. Oder ich sage jetzt als Bibelleser ganz einfach, wenn Jesus das so gewollt hätte, dann hätte er dem Adam einen Gehilfen gemacht, oder? Oder? Na logisch. Also das mit den Tieren hat nicht geklappt. Das hat sich herausgestellt, das funktioniert nicht. Aber dass er ihm dann die Rippe rausnehmen muss und muss dann die Frau und kennt das ganze Geschichte, ne? Ja, hätte doch anders schauen können. Wir brauchen doch bloß Dinge einfach mal zu hinterfragen, Geschwister. Ich denke oft dran, wenn ich jetzt so meine ganzen Schwiegertöchter sehe, arbeiten alle. Kinder gehen in die Kita. Die Partnerin von meinem Tobi ist Oberschwester. Ich zahle 700 Euro im Monat nur für Kindergarten. Wenn sie dann ihr Benzingeld noch dazu rechnen und das noch dazu rechnen, frage ich manchmal, warum arbeitest du überhaupt? Ja? Und dann ist der Kindergarten ständig zu. Weil irgendeiner, der eine hat Läuse, der andere hat das, hat jenes. Das wird aber nicht mehr hinterfragt. Gleichzeitig nehmen die psychologischen Probleme bei den Kindern massivst zu. Also ich glaube persönlich, es gibt nichts Besseres, als wenn eine Mama ihr Kind großzieht. Nebenbei bemerkt, uns fehlen die ganzen Straßenfußballer zum Beispiel. Du musst ja den kleinen Reudel, musst du nicht den ganzen Tag zu Hause betreuen, den schmeißt er halt raus, oder? Ja, und dann soll er draußen Fußball spielen, haben wir doch auch gemacht. Meine Güte, wir hatten auch bloß 2 Tonnenhosen, ja, da war nicht so sehr viel zu waschen. Die waren halt immer dreckig. Nebenbei bemerkt, würde Deutschland wieder gute Fußballer kriegen. Okay. Hinterfragen, Geschwister. Hinterfragen. Ganz bewusst wieder gegen den Strom schwimmen. Mal vielleicht unseren Kollegen, unseren Nachbarn. Ich sag mal, warum machst du das eigentlich? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Macht das Sinn? Gibt es nicht vielleicht andere Planungen? Die Bibel sagt zum Beispiel, dass in der letzten Zeit die Liebe bei den allermeisten erkalten wird. Traurig, oder? Also wenn es dann keine Gemeinde mehr gibt, Geschwister, Wenn es dann keine lebendigen Christen mehr gibt, die gegen den Strom schwimmen, Mein zweiter Punkt, eine gute Gewohnheit, erneuere dein Denken. Der gleiche Stelle, Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ist das noch bewusst? Das ist Gottes Wille. Du kannst deine Kreuzfahrt machen. Du kannst dir die Villa neben Schloss Neuschwanstein kaufen. Du kannst dir ein Bentley leisten. Darfst du alles, alles gar keine Frage. Aber grundsätzlich ist Gottes Wille das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. In den USA, Geschwistern, gibt es viele, die sich jetzt freuen über diesen Waldbrand, weil da die Reichen ihre Häuser verloren haben. Man glaubt gar nicht, was für eine Neiddiskussion auf dieser Welt ist. Da wird über Gerechtigkeit nachgedacht. Endlich erwischt es die auch einmal. Du, wenn du keine Villa in Malibu hast, ich gehe mal davon aus, du hast da keine, ich auch nicht, dann hast du das Problem nicht. Ja? Dann wird dir keiner irgendwas neiden. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene, das ist Gottes Wille. Und Geschwister, das Evangelium, und das habe ich schon ein paar Mal euch gesagt, das Evangelium ist für den normalen Menschen eine Bedrohung. Du sollst deine Schuld eingestehen. Ich weiß nicht, wer in deinem Umfeld dir das letzte Mal zugegeben hat, dass er was verkehrt gemacht hat an deiner Arbeitsstelle, bei deinem Verein, ich weiß nicht, der Ehepartner, deine Kinder. Du sollst um Vergebung bitten. Du sollst eine Autorität über dir dulden, eine letztendliche Autorität, Gott. Ja, also in unserer selbstbestimmten Welt ist das doch ein Grausen. Und du sollst dein Kreuz tragen. Nein, du musst positiv denken, oder? Nützt dir nichts. Ich versuche auch manchmal positiv zu denken. Aber da hat meine Gürtelrose und mein Fersensporn und frage mich nicht, was ich sonst noch für Wehwehchen habe, was dagegen. Das nützt mir alles nichts, Geschwister. Jesus fordert uns auf, unser Kreuz zu tragen. Die Bibel fordert uns auf, einem Gott nachzufolgen, den wir nicht sehen. Das ist für die heutige Welt undenkbar. Warum gibt es denn so viele Filme mit Zauberei und Feenstaub und frage mich nicht, weil ja das alles irgendwie dargestellt wird. Aber ich sage dir ehrlich, wenn ich hin und wieder mal bei meinen Kindern sowas sehe, also der Gott, der da dargestellt ist, ist für mich nicht attraktiv. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich mir unter Gott vorstelle. Und jetzt kommt's: Wenn du Gott nachfolgst, sollst du sogar einen Teil deines Geldes geben. Na hallo, wo sind wir denn jetzt angelangt? Warte, das ist ja das. Du sollst dienen und nicht herrschen. Das kriegst du heute in keinem Management-Seminar gesagt. Dienen statt zu herrschen. Demut, Sanftmut und Geduld. Jesus sagt, lernet von mir, ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das heute ein Lehrsatz ist in unserer Welt. Das hier. Ich. Und dann heißt es in 1. Korinther 13, die Liebe erträgt alles. Ja, wenn du verheiratet bist wie ich, ne? 47 Jahre in dem Jahr. Ich erzähle euch nichts. Nein. Mir geht's gut. Es ist nicht immer leicht. Frag mal meine Frau. Ja? Die könnte dir erst was erzählen. Oh. Musst du mal zum Predigen einladen. Ich glaube, ihr wisst, was ich uns sagen will. Erneuert euer Denken. Das ist so notwendig, Geschwister. Und selbst für uns alte Hasen, wo wir seit vielen Jahren mit Jesus unterwegs sind, für uns ist es auch immer wieder notwendig, so wie mit der Frau mit dem Braten, sich hinterfragen, warum mache ich das? Ohne Veränderung unseres Denkens kommen wir nicht weiter. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn der eine oder andere mal auf dich zukommt und sagt, ach du, das war jetzt nicht gut, tut mir leid, also ich habe es auch nicht so gemeint. Ist das nicht was Schönes? Die Frau gibt dir abends vorm Einschlafen gehen noch einen Kuss. Ich habe dich voll trotzdem lieb. Ist das nicht schön? Es ist wunderbar. Sich gegen diesen Zeitgeist zu stellen. Vor Weihnachten habe ich was gelesen, das muss ich euch jetzt vorlesen, weil als Unternehmer bringt mich das ja wirklich auf die Palme. In den NTV-Nachrichten stand drin, Frage aus dem Arbeitsrecht. Weihnachtsfeierrausch. Kann ich mich mit Kater krank melden? Auf der Weihnachtsfeier zu tief ins Glas geschaut, lautstark über die Führungskraft gelästert und am nächsten Tag zu verkadert für den Dienst. Wann kommen Beschäftigte in Schwierigkeiten? Sekt, Wein, hochprozentiges, lädt die Firma zur Weihnachtsfeier, wird oft kräftig ausgeschenkt und angestoßen. Wer sich nach der Weihnachtsfeier krank meldet, muss aber in der Regel keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen befürchten, wenn tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Krank ist krank, sagt Volker Götzl, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mitglied im Verband Deutscher Arbeitsrechtsanwälte. Ob Kopfschmerzen, Migräne oder ein schwerer Kater, wenn man durch die Beschwerden arbeitsunfähig ist, so laut Götzl vom Arbeitgeber hinzufügen, ist das laut Götzl vom Arbeitgeber hinzunehmen, unabhängig davon, ob die Ursache in der Weihnachtsfeier liegt. Ich habe dann auf meine Apple Watch geguckt, ich habe gemerkt, wie der Blutdruck bei mir hochgeht. Erlaubt mir, dass ich mich darüber, ich will nicht sagen lustig mache, aber so ist die Denkweise, Geschwister. Eigentlich steht dahinter, muss ich denn überhaupt noch arbeiten? Die Arbeit wird ja heute so als die letzte Alternative dargestellt. Also wenn gar nichts anders mehr geht, wenn das Bürgergeld versagt, wenn die Oma die Erbschaft zurückzieht, wenn der Onkel aus Amerika dieses Jahr nicht kommt, dann also wahrscheinlich doch Arbeit. Wir sind vorher schon wirklich tief nach unten gerutscht. Und erlaubt mir, dass ich da auch mal wegen jammere als Arbeitgeber, obwohl meine Leute wirklich ihre Sache machen und seit vielen Jahren dabei sind, aber was du da manchmal erlebst, es ist unglaublich. Und ich denke auch nicht, dass eine neue Regierung das ändern wird. Das größte Problem in unserem Land ist, die Menschen müssen sich ändern, nicht die Regierung und die Parteien. Die Menschen müssen sich ändern. Und wenn wir mal an uns als Gemeinde denken, ganz ehrlich, wo sind denn die jungen Menschen im Abendmahl? In der Gebetsstunde. Wo sind, wie es in der Bibel heißt, die jungen Witwen, die den Heiligen die Füße waschen? Was habe ich jetzt zum Beispiel davon, dass ich die Kronacher Gemeinde aufgebaut habe und 29 Jahre geleitet? Gar nichts. Also weder finanziell noch sonst irgendwas. Wir sind blass geworden, Geschwister. Wo sind Geistesgaben? Wo sind dieses, ich will, Gott, schenk mir das. Ganz ehrlich, auch ich, müde sind wir geworden, blass sind wir geworden. Wir haben durchstrukturierte Gottesdienste. Wenn du mal heute in ICF oder was reinklicken tust am Sonntag, da weißt du genau, in wie vielen Sekunden die Predigt zu Ende ist. Du weißt genau, wie viele Lieder das singen. Das werden schon vorher bekannt gegeben. Der Heilige Geist, Geschwister, der ist top strukturiert. Also der Heilige Geist in Deutschland ist ein berechenbarer Geist. Das ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Ich sehne mich wieder danach, Geschwister, auch mal vielleicht Geistesgaben zu haben in einer Gemeinde, wo dann die Leute sagen, was war denn das jetzt? War das jetzt echt? Wisst ihr, was ich meine? Mal wieder drüber nachzudenken, wo bin ich denn selber gelandet? Auf was warte ich denn? Was geht denn von mir noch aus? Mein dritter und wichtigster Punkt. Der vierte ist dann ganz klein. Gib nicht auf, ändere deine guten Gewohnheiten nicht. Eigentlich ändere deine guten Gewohnheiten nie. Ich habe euch vorhin diese beiden Bibelstellen vorgelesen. Lukas 4, Vers 16, die erste. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Wir kennen diese Bibelstelle alle. Klasse, Jesus geht am Schabbat, sprich Sonntag, in die Kirche, Er wird nach vorne gerufen, er verkündigt das Wort Gottes. Super, alle freuen sich. Hört sich gut an. Wissen wir, was davor war? Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und vom Teufel versucht. Das war davor. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal 40 Tage gefastet hat. Also bei mir ist spätestens nach einer Woche Schluss. Ich schaffe das auf gar keinen Fall. Es ist hier überhaupt ein Geheimnis, was Gott macht. Als Vorbereitung für den Dienst seines Sohnes schickt er ihn in die Wüste und lässt ihn vom Teufel versuchen. Das musst du mir mal erklären, oder? Also wenn er Firma heute auf Führungskraft sucht, dann wird er in der Regel auf ein Motivationsseminar geschickt, wo es wegen was Gutes zu essen und viel Sport gibt und wo er ermutigt wird und Freunde und gute Musik und wer weiß was alles noch. Und dann ist er bereit, in den Managementkreis aufzutreten. So, Thomas, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hältst du davon, wäre das mal eine neue Idee? Also du schickst den neuen Bewerber 40 Tage zum Fasten und dann wirklich in die Wüste, also echte Wüste, ne? Wirklich. Er wurde vom Teufel versucht. Wir kennen die Dinge. Bist du Gottes Sohn, mach, dass diese Steine zu Brot werden. Wenn du mich anbetest, will ich dir das alles geben. Schmeiß dich runter. Deine Engel kommen auch sowieso. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die Bibel fasst Dinge manchmal nur in ein paar Worten, in ein paar Sätzen zusammen. Geschwister, ich glaube, das, was hier mit unserem Herrn passiert ist, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich glaube, dass der Teufel die größte Nervensäge ist, die es jemals gegeben hat und wahrscheinlich jemals geben wird. Wir haben momentan eines unserer Enkelkinder die ganze Woche bei uns, weil meine Töchterle der Klinik ist. Ich liebe ihn über alles, aber ich sage euch, der bringt mich an meine Grenzen. Ich habe gestern zu ihm gesagt, Lars, statistisch gesehen spricht jeder Mensch pro Tag 13.700 Worte. Es ist jetzt früh 8:30. Du bist schon längst drüber. Du bist schon längst drüber. Der ist noch süß. Der ist liebevoll. Geschwister, ich glaube, der Teufel, das war das Schlimmste für Jesus, der hat den ganzen Tag attackiert. Na komm, mach doch. Du bist doch nicht Gottes Sohn. Du doch nicht so dumm. Du hast doch nichts drauf. Du willst die Welt regieren. Mit was denn? Ja, vielleicht hat mancher von euch in seiner Kindheit solche Dinge auch mal gehört. Du bist doch nichts, du wirst doch nichts. Werner Weber hat mir erzählt, wie sie damals in Wackersdorf waren. Dann hat die Demonstranten haben immer geschrien, du bist nichts, du wirst nichts, oder ich bin nichts, ich werde nichts, es gibt mir eine Uniform. Radikali, kennst du dich aus, ne? Oder? Weißt du? Warst nicht dabei, okay. Aber was ich noch hatte mal erzählt. Versucht zu demotivieren bis zum Gehen nicht mehr. Was will ich uns damit sagen, Geschwister? Jesus war angeschossen ohne Ende. Durch diese Zeit, durch diese 40 Tage in der Wüste. Und dann lesen wir, so wie wenn nichts gewesen wäre. Er ging nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge und man reichte ihm die Schriftrolle und er liest diese mega entscheidende Stelle vor, dass er der Messias ist. Dass die ganze Menschheit praktisch auf ihn gewartet hat. Dieses Wort ist heute erfüllt worden vor euren Ohren. Wenn wir es auf uns beziehen, Geschwister, wenn wir manchmal zu sehr an unsere Vergangenheit denken, das, was wir vielleicht erst vor kurzem erlebt haben, vielleicht als Kinder erlebt haben, was in unserer Ehe vielleicht passiert ist, in unserer Arbeitsstelle, im Kindergarten, egal wie. Wir hätten 1000 Gründe, um zu sagen, ich schmeiß hin. Ich mag nicht mehr. Was du vielleicht in der Gemeinde sogar erlebt hast, über Geschwister, vielleicht habe ich dich sogar verletzt. Täte mir total leid, entschuldige ich mich hier. Ich weiß nicht, wenn es was ist, komm auf mich zu. Wir hätten 1000 Gründe zu sagen, rutsch mir den Buckel runter. Jesus hätte 1000 Gründe, Geschwister. Und er geht nach dieser Mega-Anfechtung in die Synagoge, liest diese Bibelstelle, outet sich praktisch, dass er der Messias ist. Wow. Es ist eine gute Gewohnheit, Geschwister, wenn wir uns loslösen von unserer Vergangenheit. Wenn wir trotzdem Jesus dienen, trotzdem in die Gemeinde gehen, trotzdem die Lieder singen, trotzdem beten, trotzdem uns zur Verfügung stellen für unsere Dienste. Es ist was Großartiges. Wenn du deinen Nachbarn, der dich schon zigmal beleidigt hat, vielleicht hat er dich sogar schon mal angezeigt, trotzdem wieder einlädst zur Allianzgebetswoche oder zu einer Evangelisation. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin begeistert von Jesus. Mehr denn je. Nach so einer Anfechtungszeit geht Jesus nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Ich möchte dich ermutigen, lieber Bruder, liebe Schwester, bleib dabei. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit besiegen. Lass dich nicht von ihr beherrschen. Die darf nicht über dich herrschen, über mich auch nicht. Und die andere Bibelstelle, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Die Jünger sind immer gerne mit ihm an den Ölberg gegangen. Wer von euch schon mal in Jerusalem war, ist ein richtig schöner Platz. Wenn du runter guckst auf die Stadt, und die Sonne geht langsam unter, herrlich. Also das war immer so das Highlight, wenn Jesus mit seinen Jüngern sich im Ölberg versammelt hat. Garten Gethsemane. So, hört sich jetzt auch so an. Naja, haben sie ein bisschen gechillt. Was ist denn da passiert? Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn töten konnten. Das waren die Rahmenbedingungen für das letzte Abendmahl, wie wir es nennen. Jesus wollte noch einmal mit seinen Jüngern das Brot brechen. Er hat genau gewusst, was ihn erwartet, Geschwister. Bei den Jüngern ist es noch längst nicht angekommen. Wir lesen, dass der Satan in Judas gefahren ist an diesem Abend. Einer von den 12, die 3 Jahre lang mit ihm gezogen sind, die er ausgebildet hat, wird vom Feind überwältigt. Hammer. Als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Nochmal, Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Er kriegt mit, dass einer seiner Jünger vom Teufel überwältigt wird. Jetzt kommt die Krönung. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Ein Traum, oder? Ein Traum. An diesem Abend, wo Jesus weiß, was auf ihn zukommt, wo er noch einmal Gemeinschaft mit seinen Jüngern haben will, entschuldigt, wenn ich jetzt so direkt wäre, haben diese Idioten nichts anderes im Kopf, als darüber zu streiten, wer der Größte ist. Wir sind nicht viel besser, Geschwister. Wir sind keinen Deut besser. Wir streiten vielleicht nicht darüber, aber wir streiten über andere Dinge. Dennoch geht Jesus mit ihnen zu diesem Abendmahl und feiert es und betet mit ihnen und segnet sie und salbt sie und muss dann diesen brutalen Weg gehen in diesen Garten. Er wird verraten, er wird in einer kalten Nacht in diesen Palast des vom Hohenpriester geführt. Er wird gegeißelt, er wird bespuckt, er wird geschlagen. Am nächsten Tag muss er sein Kreuz tragen und er wird gekreuzigt. Stellen wir uns das vor, Geschwister. Obwohl Jesus das alles wusste, hat er dennoch Gemeinschaft mit seinen Jüngern gesucht. Wow. Wenn ich es auf mich beziehe, auf meine Gewohnheiten, meine Zukunft, die kann mich so ängstigen, dass ich an alles denke, bloß nicht mehr an die Bibel, ans Bibellesen, an Gemeinde, an Besuch. Ich habe Situationen, da kriegst du eine Nachricht am Freitag, am Montag musst du irgendwas machen. Geht euch wahrscheinlich ähnlich. Büro muss am Montag das und das sein. Jetzt diese Woche wieder, wir müssen am Dienstag was abgeben, ein sogenanntes VGV-Verfahren, europaweite Ausschreibung. Haben ein paar Leute versabbelt, uns darauf hinzuweisen, wir hatten 2 Tage jetzt Zeit, das zu machen. Alles in dem alten Helmut sagt, Helmut, sag heute die Predigt ab, geh ins Büro und mach das, dass du das morgen hinkriegst. Zum Glück ist der alte Helmut tot. Weil der neue Helmut sagt, nein, nach meiner Gewohnheit predige ich im Sängerwald. Und nach meiner Gewohnheit liebe ich meinen Jesus. Und nach meiner Gewohnheit werde ich heute den Sonntag mit meiner Familie verbringen und werde erst am Montag früh in die Arbeit gehen, weil ich weiß, dass Gott mir so viel Kraft gibt und es mir so schnell gelingen lässt, dass ich das nicht brauche. Ich bin kein Held. Vielleicht nicht, als will mich da jetzt nicht als Held für euch anpreisen. Aber es ist oft so, Geschwister. Das, was vor uns liegt, unsere Zukunft, unsere Ängste vor der Zukunft, die können uns total hindern, Jesus nachzufolgen. Unsere alten Gewohnheiten, eben am Sonntag in den Sängerwald zu gehen, zur Gebetsstunde zu gehen, heute Nachmittag vielleicht zur Allianzgebetswoche, zur Mitarbeiterversammlung, mit den Nachbarn über Jesus zu sprechen, mit den Arbeitskollegen. Das kann uns alles davon abhalten. Aber nehmen wir dieses Beispiel von Jesus an. Nach seiner Gewohnheit hat er trotzdem mit seinen Jüngern dieses letzte Mal genommen. Ich bin total begeistert, Geschwister. Lass die Ängste von morgen oder vormorgen oder vor der Zukunft nicht über dich herrschen. Jesus hat auch das im Griff. Auch das muss an ihm vorbeigehen. Letzter Punkt, einfach nur Bibelstelle. Hebräer 10, Vers 39. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Kannst du das sagen? Willst du das sagen? Wir aber sind nicht, setzen wir ruhig ich ein, ich aber bin nicht einer, der zurückweicht und verdammt wird, sondern einer, der glaubt und die Seele errettet. Alles beginnt, Geschwister, mit unserem Entschluss, so wie Jesus, den guten Gewohnheiten unseres Herrn zu folgen. Und darauf liegt der Segen. Amen.